Ein ganz wichtiger Punkt wäre vielleicht, dass man die Dauer der Antibiotikatherapie sehr, sehr rational begründen sollte und eben entsprechend auch verkürzen sollte. Und ein Begriff, der, glaube ich, wichtig ist, ist die CRP-gesteuerte Antibiotikatherapie, wo es mittlerweile ganz gute Daten gibt. Übrigens zum PCT auch, zum Procalcitonin.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Plätz. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Plätz und heute geht es um ein ganz diffiziles und spannendes Thema, nämlich die Neugeborenen-Sepsis. Und dazu begrüße ich unseren Gast, Professor Christian Gille. Er ist Direktor der Klinik für Neonatologie am Universitätsklinikum Heidelberg, pädiatrischer Infektiologe und er ist Leitlinienbeauftragter der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie und arbeitet auch in der AG Neonatologie der Krinko mit. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo Matthias. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen können.
Genau, ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, unsere Berührungspunkte in Jena mit der Neonatologie ist vor allen Dingen Antibiotic Stewardship. Aber wie so oft stellt man als Chef sozusagen die Strukturen her und dann verliert man so ein bisschen den Kontakt. Deswegen habe ich mich besonders auf unser Gespräch heute gefreut, weil ich kann dir all die Fragen stellen, die ich schon immer mal einem pädiatrischen Infektiologen stellen wollte. Und damit würde ich gleich beginnen. Was ist denn das Besondere? Wie erkenne ich eine Neugeborenen-Sepsis und wie unterscheidet die sich von der Sepsis beim Erwachsenen?
Ja, ganz spannende und wichtige Frage, die ich tatsächlich auch im Studentenunterricht als allererstes immer stelle. Und da ist es ja tatsächlich so, das Wort septisch, das ist ja so eine der schönen Worthülsen in der Medizin, die viele eben nicht richtig füllen. Von daher kann man die allgemeine Definition einer Sepsis vielleicht erstmal vorstellen. Und tatsächlich gibt es dann da auch Unterschiede zwischen Erwachsenen und Neugeborenen. Also von der Sepsis beim Neugeborenen spricht man zunächst mal dann, wenn man Zeichen hat, dass das Immunsystem allgemein aktiviert ist. Viele kennen das auch als Systemic Inflammatory Response Syndrome oder SIRS. Und die Hauptcharakteristika sind eigentlich das, was ja auch jeder andere zunächst mal sagen würde, wenn wir ihn fragen würden, was ist denn charakteristisch, wenn jemand eine wirklich schwere Infektion hat? Das ist nämlich häufig dann die Antwort, dass die Körperkerntemperatur abweicht vom Normalen, also man Fieber hat oder auch eine Untertemperatur. Das ist das erste Kriterium für ein SIRS. Das zweite ist dann, wenn man vielleicht auch Medizinstudierende fragt, ja, die Leukozyten, die gehen hoch oder runter. Das sind also die beiden ersten Kriterien, um eine Sepsis zu definieren. Und dann gibt es eigentlich das, was wir in der Neonatologie auch immer sagen, es sind unspezifische, typische klinische Zeichen. Und dazu gehört vor allem, dass die Kinder tachypnoisch sind, dass sie vielleicht auch tachykard sind, dass eine Beatmungspflichtigkeit plötzlich wieder auftritt, weil die Kinder Apnoen machen. Auch das ist etwa ein ganz charakteristisches Zeichen, wenn Neugeborene eine Sepsis entwickeln. Und diese Zeichen zusammen, die definieren also zunächst mal ein SIRS. Ein SIRS kann beim Neugeborenen wie beim Erwachsenen auch durch unterschiedliche Ursachen hervorgerufen werden. Und das ist praktisch die zweite Aufgabe, wenn man die Diagnose Sepsis stellen will, dass man herausfinden muss, ob ein SIRS dann auf eine Infektion zurückzuführen ist. Und diese Infektion kann man entweder kultursichern oder mit modernen Nachweisverfahren für Bakterien, zum Beispiel PCR, letzten Endes dann sichern. Oder es gibt die klinische Sepsis, die einfach dann diagnostiziert wird, wenn man zum Beispiel ein typisches Röntgenbild hat oder Leukozyten und Bakterien in Flüssigkeiten wie Urin findet.
Wir hatten ja beim Erwachsenen den SIRS-Begriff sozusagen verlassen in den letzten Jahren, weil sich eben herausgestellt hat, dass gerade wenn wir jetzt das andere Extrem des Alters nehmen, einen 80-Jährigen, da findet man häufig gar kein Fieber mehr. Der reagiert gar nicht mehr inflammatorisch. Aber wir hatten in einer eigenen Studie bei Pneumonie beispielsweise herausgefunden, dass insbesondere die Patienten, die eine ambulant erworbene Pneumonie haben, eine positive Blutkultur haben und kein Fieber entwickeln, diesen mit der höchsten Sterblichkeit. Und bei den Kindern scheint es jetzt so zu sein, dass man sich auf die inflammatorische Antwort sozusagen, dass die ausgeprägt ist, verlassen kann. Weil beim Erwachsenen haben wir ja den SOFA oder auch den MuSE-Score, um über das Organversagen die Sepsis zu definieren. Und wie ist das bei den Kindern?
Ja, genau. Das ist eben der große Unterschied. Und da kommt zum Tragen, dass die Klinik bei Neonaten eben noch deutlich weniger facettenreich ist als beim Erwachsenen, wo man eben auch vor allem die mentale Orientiertheit und so weiter hinzunehmen kann, um letzten Endes den sogenannten Allgemeinzustand, auch wieder eine schöne Worthülse, zu erfassen, haben wir da eben nicht wirklich gut zur Verfügung. Also ein Neugeborenes schläft 20 Stunden am Tag physiologisch. Wenn wir damit Scores anfangen, die im Erwachsenenbereich ja wirklich sehr, sehr hilfreich sind, würden wir da nicht weit kommen. Deswegen haben wir bisher nichts Besseres, muss man fast sagen. Also es mangelt vielleicht noch mehr als im Erwachsenenbereich eben letzten Endes an dem, was man eben klinisch festmachen kann, um rauszukriegen, ob das Kind eine Sepsis hat oder nicht.
Das ist ja schon mal etwas, was für mich neu war, was ich mitgenommen habe. Es gibt nicht die klassischen Scoring-Systeme, vor allen Dingen, weil man das ZNS nicht gut beurteilen kann, was fehlt, und auf der anderen Seite die Inflammation eben zuverlässig mit Fieber und mit Leukozytose reagiert. Welche Risikofaktoren müssen wir denn bei den Neugeborenen beachten? Was kann zur Sepsis führen? Und was sind die häufigsten Foci? Beim Erwachsenen wissen wir ja, das ist vor allen Dingen in erster Linie, sind es die Atemwege, dann Bauchraum und dann hängt es so ein bisschen von der Intensivstation ab. Also bei der nosokomialen Sepsis kommen dann die katheterassoziierten Infektionen oder auch die Wundinfektionen hinzu. Wie sieht es beim Neugeborenen aus?
Ja, auch da müssen wir so ein bisschen wirklich unterscheiden, Neugeborene und Erwachsene. Und das liegt daran, dass wir es eben mit einer, ich sage jetzt mal auch von der Physiologie her, hochdynamischen Situation nach der Geburt zu tun haben. Die Kinder sind in der sogenannten Adaptationsphase, das heißt der Umstellungsphase von den Verhältnissen vor Geburt zur nach der Geburt. Und darin liegt eigentlich schon einmal einer der Hauptrisikofaktoren, nämlich die, ja, viele sagen Immununreife. Da sprechen wir Neonatologen ungern von, weil das Immunsystem wahrscheinlich genau den Anforderungen bestmöglich zumindest entspricht, die es gerade braucht, um diesen Übergang herzukriegen oder herzustellen. Und trotzdem ist es eben so, oder gerade deswegen ist es so, dass die Abwehrfunktionen des Immunsystems noch weniger stark ausgeprägt sind, sondern, wie es eben im Mutterleib notwendig ist, Toleranzmechanismen dominieren, die in der Schwangerschaft dazu führen, dass der Fetus von der Mutter nicht abgestoßen wird. Das fehlt dann eben nach der Geburt auf der Seite der Abwehr von Infektionen und das ist eben zunächst mal physiologisch gesehen einer der Hauptrisikofaktoren. Und das dominiert eigentlich den Bereich, den wir als Early-Onset-Sepsis definieren, nämlich die Infektionen in den ersten 72 Lebensstunden nach der Geburt. Und wenn wir dann die zweite Seite, die immer zu einer Infektion dazukommen muss, angucken, nämlich die Erreger, dann sind es da typische Erreger, die wir im Geburtskanal finden, nämlich Gruppe B-Streptokokken und E. coli. Und daraus definieren sich dann weitere Risikofaktoren, nämlich wenn die Mutter mit Gruppe B-Streptokokken besiedelt ist, dann ist das Risiko eben deutlich erhöht, dass es zu einer Early-Onset-Sepsis kommen kann. Wir können ja Risiko quantifizieren und zwar in Form von Odds-Ratios. Das ist ja der Faktor, der das Risiko über das basale Risiko erhöht. Und die Odds-Ratio für die GBS-Besiedlung der Mutter, Gruppe B-Streptokokken-Besiedlung der Mutter, liegt bei fast 30. Das heißt, das ist einer der wichtigsten Risikofaktoren.
Und bemüht man sich, wenn die GBS-Besiedlung vor der Geburt bei Untersuchungen auffällt, diese zu eradizieren?
Ja, das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, was die Prävention der frühen neugeborenen Sepsis anbetrifft. Das ist ja schon Ende der 1990er Jahre eingeführt worden, zunächst in den USA, jetzt aber eben in allen westlichen oder entwickelten oder High-Income-Ländern eigentlich üblich, dass man bei den Frauen, und das sind ungefähr 20%, und das ist auch weltweit so, 20% der Schwangeren, dann eine intrapartale Antibiotika-Prophylaxe zukommen lässt. Das heißt, wenn die Geburt losgeht, dann wird Antibiotikum an die Mutter verabreicht, was über die Plazenta aufs Kind übergeht und im Nachfolgenden dann einen Spiegel aufbaut, sodass das Kind für die allererste Zeit für eine invasive Infektion geschützt ist. Und das Ganze ist relativ erfolgreich, zumindest wenn man vor allem ja retrospektiven Erhebungen Glauben schenken will, dass ungefähr 2/3 aller frühen neugeborenen Infektionen mit Gruppe B Streptokokken dadurch verhindert werden können.
Und könntest du vielleicht noch präzisieren, welche Antibiotika da empfohlen werden? Und gibt es auch Daten, ob in Abhängigkeit der gewählten Antibiotika im Nachgang, wir sprechen ja heute viel über Mikrobiom und wir lernen ja auch, wie wichtig das Mikrobiom ist, auch für die Immunantwort oder generell für die weitere Entwicklung. Und man versucht sich ja immer nicht zu viel und auf der anderen Seite auch nicht zu wenig. Was wäre dann der optimale Weg bezüglich des Antibiotikums? Und gibt es auch Daten, dass die Kinder dadurch vielleicht einen Nachteil erleiden durch diese intrapartale Antibiotikaprophylaxe?
Ja, super Punkt. Mikrobiom müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen. Also es wird ein Penicillin empfohlen, entweder Penicillin G oder Ampicillin. Die meisten Kliniken, die ich jetzt kenne, verwenden Ampicillin für diese intrapartale Antibiotikaprophylaxe. Und tatsächlich gibt es bisher zu genau dieser Fragestellung relativ wenig Daten, was die Beeinflussung des ganz früh sich dann entwickelnden Mikrobioms anbetrifft. Was Sie aber wohl wissen, ist, dass bei einer anderen Antibiotika-Applikation, die ebenfalls peripartal stattfindet, und zwar die perioperative Antibiotika-Prophylaxe für die Mutter, dass man da Unterschiede sieht, wenn diese Prophylaxe vor Klemmen der Nabelschnur gegeben wird, im Vergleich dazu, wenn man die Antibiotika-Prophylaxe an die Mutter nach Klemmen der Nabelschnur gibt. Das sind erstmal rein deskriptive Daten, sind auch relativ neu und zum Teil etwas kontrovers. Es gibt also auch welche, die zeigen, da ist wenig Beeinflussung des frühen Mikrobioms. Schlussendlich ist es aber zumindest plausibel, dass irgendeine Art von Einfluss stattfindet, denn wir wollen ja tatsächlich, dass dieses Antibiotikum von der intrapartalen Antibiotikaprophylaxe auf das Kind übergeht. Und insofern ist anzunehmen, dass da zumindest ein kleiner Einfluss da ist.
Also für die Mutter angenommen, es gibt keine GBS-Besiedlung. Für die Mutter würde es ausreichen, wenn ich die perioperative Prophylaxe gebe, nachdem die Nabelschnur abgeklemmt ist. Das ist die Rationale dahinter, um das Kindbettfieber zu verhindern sozusagen.
Ganz genau. Also erstmal zwei unterschiedliche Situationen. Bei der Spontangeburt muss das natürlich nicht gegeben werden. Da sprechen wir eben rein von der intrapartalen Antibiotikaprophylaxe bei Gruppe B-Streptokokken. Bei einer Kaiserschnittgeburt, da braucht man eben eine Prophylaxe zur Vermeidung der Wundinfektion der Mutter. Und da wird eben gerade aktiv drüber diskutiert, was der optimale Zeitpunkt ist. Denn bisher sind eben die Leitlinien so, und da gibt es auch gute Daten für, dass die Wundinfektionen eben deutlich besser vermieden werden können, wenn man die Vorhautschnitt gibt, was irgendwie physiologisch auch einleuchtet. Und es gibt aber eben auch gleichzeitig die Daten, dass es für das Kind möglicherweise einen geringeren Einfluss gibt, wenn das Antibiotikum erst dann gegeben wird, wenn es eben nicht mehr über die Plazenta aufs Kind übertragen werden kann.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben die perioperative Prophylaxe beim Kaiserschnitt, ganz klassisch. Der Unterschied zu einer OP beim Erwachsenen wäre, dass man, wenn man nach Abklemmen der Nabelschnur gibt, also nach dem Hautschnitt, ist es vielleicht für die Mutter nicht ganz so optimal, aber dafür hat das Kind weniger Nebenwirkungen in seinem Mikrobiom. Und dann gibt es die intrapartale Prophylaxe bei GBS-besiedelten Frauen, die zum einen das Risiko für das Neugeborene senkt, eine Early-Onset-Sepsis zu erleiden, aber wahrscheinlich auch gleichzeitig das Risiko für die Mutter senkt, ein Kindbettfieber zu bekommen. Also ganz wichtig, intrapartal von peripartal beim Kaiserschnitt zu unterscheiden. Dann hattest du bereits über Early-Onset-Sepsis besprochen und Gruppe B-Streptokokken. Dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch eine Late-Onset-Neugeborenen-Sepsis. Wann tritt die auf und mit welchen Erregern muss ich hier rechnen?
Ja, genau. Also definitionsgemäß tritt die eben nach der 72. Lebensstunde auf. Und das ist eben kein willkürlich gewählter Unterschied, sondern da unterscheidet sich eben das Keimspektrum möglicherweise zumindest deutlich von dem Keimspektrum bei der Early-Onset-Sepsis, was meistens eben aus dem Geburtskanal kommt. Bei der Late-Onset-Sepsis ist das deutlich diverser und hängt letzten Endes dann von der neuen Umgebung des Kindes ab. Wir haben ja die besondere Situation direkt nach der Geburt, dass wir es mit einem Organismus zu tun haben, mit einem menschlichen Körper zu tun haben, der eben genau das noch nicht hat, was wir alle dann haben und was Gesundheitserhaltung und Krankheitsentstehung doch wesentlich beeinflusst, wie wir heute wissen, nämlich das Mikrobiom. Und die erste Mikrobiomentwicklung, die findet eben rasend schnell in den ersten Stunden sogar schon statt. Und ein erstes etabliertes Mikrobiom hat man mit ungefähr einer Woche schon an und in sich. Und deswegen ist die primäre Umgebung, in der dann das Neugeborene sich befindet, ganz entscheidend dafür, was für Keime es dann trägt. Und wenn es sich um zum Beispiel ein Frühgeborenes handelt oder ein krankes Neugeborenes, was dann bei uns auf die Neugeborenenstation aufgenommen wird, dann wird es präferenziell eben solche Keime akquirieren, die dort vorherrschen, eben leider dann auch Krankenhauskeime. Während das Physiologische eben ist, dass das Kind sich sehr nah bei Mutter und Vater aufhält, besonders bei der Mutter, auf der Haut, dass viel Haut-auf-Haut-Kontakt da ist und dass dann vor allem eben eine grampositive Hautflora als erster Wegbereiter für das sich entwickelnde Mikrobiom, für diese Bakteriengesellschaft, die sich aufbauen muss, etabliert wird. Zusätzlich gibt es dann physiologischerweise die Bakterien aus der Muttermilch, Lactobacillen und Bifidobakterien, die ebenfalls als sehr gute Wegbereiter für ein sehr diverses Mikrobiom identifiziert werden konnten. Und um konkret jetzt nochmal auf die Frage zu antworten, also das Keimspektrum von der Late-Onset-Sepsis hängt eben sehr von der Umgebung des Kindes ab. Und insbesondere, wenn wir es eben mit kranken Neugeborenen zu tun haben, können das eben die Krankenhauserreger sein, die wir hoffentlich eben von unserer Station dann auch kennen.
Beim Erwachsenen hat man ja eine ähnliche Einteilung. Also Early und Late Onset als Hauptkriterium hat man mittlerweile verlassen. Das ist auch sozusagen der dritte bis fünfte Tag. Und beim Erwachsenen spielt aber immer die Rolle, wir haben die Leitlinie zum Beispiel für die nosokomiale Pneumonie untergliedert in Patienten ohne und mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger und oder Pseudomonas aeruginosa. Also aus infektiologischer Sicht wird der Pseudomonas ja immer den Multiresistenten zugerechnet, auch wenn er nicht 3 oder 4 im RGN Pseudomonas ist, weil es hier einfach um die Schwierigkeit der Behandlung geht und nicht um krankenhaushygienische Aspekte. Muss ich denn bei der Late-Onset-Sepsis des Neugeborenen bei meiner empirischen Antibiotikatherapie auch den Pseudomonas mit erfassen?
Also ein ganz klares Nein kann ich da natürlich nicht aussprechen. Allerdings, wenn man jetzt so in die Statistiken reinguckt, sind Pseudomonas-Infektionen, Late-Onset-Sepsitiden durch Pseudomonas beim neuen Frühgeborenen relativ selten. Wenn man schaut, welche Keime bei der Late-Onset-Sepsis am allermeisten auftreten, sind es tatsächlich, oder nachgewiesen werden, sagen wir zunächst mal so, sind es natürlich die koagulase-negativen Staphylokokken, wo wahrscheinlich wie im Erwachsenenbereich auch häufig die Frage ist, ist das jetzt eine Kontamination, ja oder nein? Und dann kommt als nächstes Escherichia coli und als dritter Keim Staphylococcus aureus. Das sind, glaube ich, so die Hauptverdächtigen, sage ich jetzt mal, an die man bei einer Late-Onset-Sepsis denken muss. Und ich spreche jetzt hier vor allem eben von den Patienten, die wir am allerhäufigsten auf unseren Stationen haben, nämlich kleine Frühgeborene. Pseudomonas ist natürlich auch eben im Krankenhaussetting immer wieder vorhanden, aber wie gesagt, von der Statistik her beim Frühgeborenen sehr, sehr wenig zu finden.
Und hast du eine Erklärung dafür, warum Serratien auf Neonatologien so eine große Rolle spielen? Wir hatten ja auch mal einen Ausbruch publiziert, Serratia auf unserer Neonatologie. Interessanterweise sogar mit einer Toleranz gegenüber Flächendesinfektionsmittel. Also wir mussten dann das Flächendesinfektionsmittel umstellen. Das fanden wir ganz spannend. Das waren zum Glück nur Kolonisationen. Also es gab wohl 1 oder 2 Infektionen, die gingen aber alle Gott sei Dank gut aus. Aber man hört ja des Öfteren immer, dass Serratien auf der Neonatologie ein Problem sind. Wie ist das einzuordnen? Und hast du Ideen, warum das so typisch für dieses Setting ist?
Mhm. Ja, das ist ein super Beispiel, wo wir 2 weitere Begriffe kurz einführen können. Wenn man sich anguckt, welche Erreger eigentlich dazu führen, dass das Kind, das Frühgeborene, hinterher eine Late-Onset-Sepsis bekommt, dann ist ganz interessant zu sehen, dass es eigentlich in der überwiegenden Mehrzahl immer Erreger sind, die man zuvor, und zwar schon häufig lange zuvor, am oder im Kind hat nachweisen können. Wir haben ja seit 2013 das allgemeine mikrobiologische Screening von neonatologischen Intensivpatienten, wo einmal pro Woche rektal und oral Abstriche entnommen werden. Und von daher kennen wir mittlerweile relativ gut die Besiedlungskinetiken von Kindern auf frühgeborenen Intensivstationen. Es gibt aber auch darüber hinaus Studien, die eben zeigen, wenn man zum Beispiel regelmäßig Stuhlkulturen nimmt, dann findet man da auch pathogene Keime immer wieder routinemäßig in den Stuhlproben drin. Und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt kann es dann sein, dass das Kind von einem dieser Keime eine invasive Infektion erleidet. Das ist der Begriff der endogenen Infektion, der für die Late-Onset-Sepsis beim Neugeborenen eben extrem wichtig ist. Und da ist dann immer noch die Frage, warum kommt es dazu, dass diese zunächst kommensale Besiedlung eines potenziell pathogenen Keimes hinterher in eine Infektion umschlägt. Und um das ein bisschen zu quantifizieren, gibt es einen zweiten wichtigen Begriff, und zwar ist es das Kolonisations-zu-Infektionsverhältnis. Und um zwei Extreme dazu nennen, kann man sich zum Beispiel Citrobacter freundii angucken. Das ist ein Keim, der eben sehr selten Infektionen macht, aber relativ häufig im Gastrointestinaltrakt siedelt. Und da braucht man im Schnitt etwas über 120 Kinder, wovon eines dann statistisch gesehen eine endogene Infektion entwickelt. Bei Serratien ist es genau das Umgekehrte. Da ist es ein Kolonisations-zu-Infektionsverhältnis von 1:7. Das heißt, man braucht eben 8 Kinder, damit eines davon statistisch gesehen dann eine Infektion entwickelt. Und die Gründe, warum das so unterschiedlich ist, sind natürlich in den Pathogenitätsfaktoren der Keime zu suchen. Wobei da für Serratien bisher nicht klar ist, welche Faktoren das genau sind, die jetzt beim Neugeborenen so schwere Infektionen auslösen können. Und es ist wahrscheinlich auch die Dynamik innerhalb des sich entwickelnden Mikrobioms, wo es eben wahrscheinlich notwendig ist, um eine invasive Infektion zu entwickeln, dass sich der dann pathogen werdende Keim aus dieser Masse sozusagen heraus selektioniert, um dann eben in genügend hoher Zahl vorhanden zu sein, um diese Infektion zu starten.
Ich hatte mich auch immer gefragt, Serratien sind ja auch bekanntermaßen AMP-C-Bildner, gehören ja zu dieser Spice-Gruppe. Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass man zum Beispiel viel Penicillin einsetzt, peripartal, dass dann die Serratien einen gewissen Vorteil haben und dann, wenn das Mikrobiom sich erst so sortiert hat, dass andere Spezies die Serratien vielleicht dann wieder in Schach halten, dass dann das Risiko wieder zurückgeht? Gibt es da Untersuchungen dazu?
Also spezielle Untersuchungen jetzt zu Serratien kenne ich nicht. Ich will es nicht ausschließen, dass es die aber vielleicht trotzdem gibt. Aber ich glaube, das ist genau das, was jetzt der allgemeinen Vorstellung entspricht. Das ist eben eine Voraussetzung für die Ausbildung einer endogenen Infektion ist, dass eben gewisse Selektionskriterien oder Selektionsprozesse greifen, die eben dem invasiv werdenden Keim einen Vorteil verschaffen, dass er sich zahlenmäßig eben durchsetzen kann und aus dieser Gemeinschaft sozusagen dann herausbricht.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie kurz auf unsere hochwertigen Patientenratgeber hinweisen. Geben Sie Ihren Patienten wertvolles Wissen mit nach Hause, von A wie Abszesse bis Z wie Zöliakie. Mit über 50 verschiedenen Patientenratgebern, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt, unterstützen wir Sie in Ihrem Behandlungsalltag. Fordern Sie die Patientenratgeber kostenfrei unter kontakt@infectofarm.com an. Die E-Mail-Adresse und den Link zu den Patientenratgebern als Download finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin viele interessante Minuten mit dem infektiologischen Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum.
Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir waren jetzt ja bei der Late-Onset-Sepsis. Eine Ursache vielleicht auch für die Early-Onset-Sepsis ist ja der frühzeitige Blasensprung beim Kind. Und auch da wird ja zu einer Antibiotika-Prophylaxe geraten der Mutter. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Wann soll man beginnen? Welche Substanzen soll man wählen? Was muss man peripartal dann sozusagen beachten?
Ja, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Geht natürlich eigentlich in den Expertisenbereich der Gynäkologen, will ich also direkt vorsichtshalber mal dazu sagen, aber man arbeitet ja Hand in Hand. Von daher ist das auch für Neonatologen spannend. Also vorzeitiger Blasensprung, um auch da die Zahlen erstmal zu nennen, hat ungefähr eine Odds-Ratio von 8, die das Risiko über das Basale eben erhöht, dass eine frühe neugeborene Infektion stattfindet. Und das Spannende beim vorzeitigen Blasensprung ist eben, dass es nicht nur die fehlende Barriere ist, die letzten Endes das Kind empfänglicher macht für eine Infektion, sondern wer einmal eine Fruchtblase angefasst hat, der weiß eben, wie stabil die eigentlich ist und wird sich dann schnell darüber wundern, warum die eigentlich anfängt zu springen, also zu platzen, zu reißen, obwohl keine Wehentätigkeit stattgefunden hat. Und das ist eigentlich die Antwort für den zweiten Pathomechanismus, nämlich, dass die nur dann reißt, wenn schon Bakterien auf der Eihülle drauf gewesen sind, die zum Beispiel wie viele Staphylokokken und Streptokokken Hyaluronidasen bilden und dann dazu führen, dass das Gewebe eben aufgeweicht wird. Und beim vorzeitigen Blasensprung sind es dann natürlich dann auch wieder die Keime der Early-Onset-Sepsis, die als Haupterreger zustande kommen. Und da versucht man eben präpartal schon gegen anzuwirken. Und es gab in den Nullerjahren von 2000er Jahre gab es 2 bzw. 3 sehr, sehr große Studien, die Oracle Trials, die versucht haben herauszufinden, welche Antibiotikatherapien da optimal sind und ob diese eben Auswirkungen auf den Fetus und dann das neu- oder frühgeborene Kind haben. Und was man da eben zunächst mal herausgefunden hat, ist, dass es tatsächlich die Schwangerschaftsdauer verlängern kann, wenn man Antibiotika gibt. Also man sollte diese geben. Steht ja auch in der Leitlinie immer noch so drin. Und welche Antibiotika-Kombinationen man gibt, da wird heute immer noch viel drüber gerungen. Was man aus den Oracle Trials auf jeden Fall rauslesen konnte, ist das, was, glaube ich, davor auch üblich war, dass man zum Beispiel Erythromycin gibt, dass das ungünstig für das dann neugeborene Kind sein kann. Das Neckrisiko wird dadurch erhöht und die Kohorte wurde jetzt also mehrfach nachuntersucht. Die letzte Nachuntersuchung, die ich kenne, ist, dass die Kinder dann 11 bis 12 Jahre alt waren. Neurokognitiv hat man da Gott sei Dank dann keine Auswirkungen gefunden. Aber es ist eben auf jeden Fall klar, dass auch präpartale Antibiotika-Gaben, die auf den Feten übergehen können, eine Auswirkung haben können.
Jetzt hast du einen Begriff genannt, den vielleicht einige Erwachsenenmediziner nicht so kennen, die nekrotisierende Enterokolitis, die sozusagen immer eine gefürchtete Komplikation der Antibiotikagabe ist, weil das Mikrobiom eben gestört wird. Darüber können wir dann vielleicht auch nochmal sprechen, wenn wir über die verschiedenen Foci der Sepsis sprechen, weil von einer Neck ausgehend kann sich ja wahrscheinlich auch eine Sepsis entwickeln, weil die Barriere gestört ist.
Absolut. Ein Krankheitsbild, was unbedingt mit der Sepsis zusammenhängt. Ja.
Und bei den Foci, also sozusagen über die Haut, die Early-Onset-Sepsis wahrscheinlich und die endogene Infektion bei der Late-Onset-Sepsis oft aus dem Gastrointestinaltrakt. Woran muss ich noch denken? Katheter sicherlich. Wie sieht's aus mit dem Nabel?
Also vielleicht auch da noch einen Schritt zurück, erstmal wieder auf die Epidemiologie geguckt. Die meisten neugeborenen Infektionen finden in den ersten 2 bis 3 Lebenswochen statt. Und da komme ich nochmal auf das zurück, was ich am Anfang sagte. Ein Hauptrisikofaktor ist wahrscheinlich eben die besondere Konstellation des sich adaptierenden Immunsystems und damit die erhöhte Anfälligkeit per se. Und dann sind es tatsächlich genau die Dinge, die auch beim Erwachsenen eine Rolle spielen, die Kontinuitäts-, die Barriereunterbrechung der Haut durch unsere invasiven Maßnahmen, die natürlich am Anfang des Lebens auch besonders häufig eben vorkommen. Also Katheter, es ist der Tubus natürlich und dann die Krankenhausumgebung, die das frühe Mikrobiom prägen.
Und welche mikrobiologische Diagnostik können wir machen? Hier gibt es ja wahrscheinlich auch Besonderheiten zwischen Erwachsenen und Kindern. Also in der Erwachsenenmedizin wollen wir immer möglichst viel Volumen für die Blutkulturen, um die Sensitivität zu erhöhen. Und wir müssen auch mehrere Flaschen abnehmen, um die Kolonisation bzw. die Kontamination von der Infektion zu unterscheiden. Hier gibt es ja Limitationen beim Neugeborenen. Hier kann ich ja nicht 6 Blutkulturflaschen abnehmen. Das ist sicherlich auch diffizil, weil du sagtest ja vorhin, dass KNS auch ein häufiger Erreger sein können. Wie geht ihr praktisch vor? Wie unterscheidet ihr? Also erstmal, wie nehmt ihr Blutkulturen ab und wie interpretiert ihr Blutkulturen, insbesondere wenn ihr Koagulase-negative Staphylokokken nachweist?
Ja, Also tatsächlich spannendes Thema auch bei uns. Und ganz wichtig, da so ein paar Dinge klarzustellen. Also ganz entscheidend für die Sensitivität der Blutkultur ist das Blutvolumen. Und da sind wir limitiert. 80 Milliliter pro Kilo Blut hat das Neugeborene. Wenn man da bei einem Kind von 500 Gramm drauf guckt, sind 40 Milliliter sozusagen im Rennen. Und davon will man nicht allzu viel dann rausnehmen. Von daher erste Regel, wir nehmen nur eine Blutkulturflasche ab, und zwar eine aerobe. Und wir sollten möglichst 1 Milliliter Blut dort hineinbringen. Ansonsten wird die Sensitivität eben so schlecht, dass es keine richtig gute Aussage mehr gibt, wenn nichts in der Blutkultur wächst. Das sollte natürlich, genau wie sonst auch, unter den bestmöglichen aseptischen Kautelen stattfinden. Und in der Regel kann auf eine zweite Blutkulturflasche eben verzichtet werden. Ich glaube, das ist im Erwachsenenbereich ja häufig so, dass man dann mehrere Kulturen abnimmt, um diese Frage nach Kontamination besser beantworten zu können. Das sind also die Dinge, die man für die Blutkultur beim neuen Frühgeborenen beachten muss.
Und wie gehst du dann vor, wenn du einen Staph-Epi nachweist bei einem Neugeborenen, der jetzt eine Sepsis hat und vielleicht hast du auch schon vom Screening gesehen, es sind meinetwegen Serratien nachgewiesen. Wie würdest du dann deine empirische Antibiotikatherapie aufbauen? Würdest du beide Erreger erfassen oder setzt du dann zum Beispiel nur auf die Serratien?
Ja, wirklich schwierige Frage. Und am Ende muss man es wahrscheinlich von der Klinik abhängig machen, wie schwer betroffen das Kind ist. Die Chorgelase-negativen Staphylokokken sind Gott sei Dank jetzt auch ein bisschen untersucht worden, was die Therapie anbetrifft. Früher hat man da ja auch 7 Tage oder auch 10 Tage therapiert. Da gibt es jetzt relativ schöne Daten, die sich immer weiter unterboten haben, was die notwendige Therapiedauer beim Neugeborenen anbetrifft. Wir sind jetzt da bei 3 Tagen, wo es eben gute Daten gibt, dass das vollkommen ausreichend ist. Und das ist wahrscheinlich auch so der Zeitraum, wo man Antibiotic Stewardship betreiben kann. Das heißt, wir würden zunächst eben entsprechend der Tarragona-Prinzipien hard and early anfangen. Und wenn das Kind sich dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr rasch wieder verbessert, ist die Wahrscheinlichkeit eben eher gering, dass es sich um eine Serratiensepsis handelt. Und man kann dann entsprechend eben deeskalieren. Wenn das Kind eben sehr schwer erkrankt ist und die Dynamik der klinischen Besserung eben ausbleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass es sich doch um eine gramnegative Sepsis handelt und dass vielleicht eben auch die Serratien da eine Rolle spielen.
Mhm. Und welche Antibiotika würdet ihr konkret auswählen? Was sind eure Empfehlungen für die empirische Therapie?
Also eine Gretchenfrage, würde ich sagen, wo sich alle Leitlinien und alle evidenzbasierten Empfehlungen inklusive der Cochrane-Analysen, die es dazu gibt, extrem zurückhalten. Selbst die Empfehlung der DGPI, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, ist da wachsweich und sagt, dass man die empirische Antibiotikatherapie bei der Late-Onset-Sepsis, dass man die letzten Endes entsprechend der Prinzipien, die für die Entwicklung einer empirischen Antibiotikatherapie aufgestellt wurden, die Tarragona-Prinzipien, immer wieder neu definieren muss. Wir haben also verschiedene Faktoren, die wir da mit beachten müssen. Und insofern kenne ich auch aus den Kliniken, in denen ich selbst gearbeitet habe und auch vielen Kliniken, die ich sonst so berate, sehr, sehr unterschiedliche Standardkombinationen von Antibiotikatherapien, die eben angewendet werden. Und vielleicht ist das wirklich auch gut so, weil es eben diesen Begriff endogene Infektion nochmal wiederholt, wirklich sehr, sehr darauf ankommt, wie die Umgebung ist, wie das Stationsmikrobiom ist und letzten Endes auch, welche Patienten man behandelt.
Du würdest aber sicherlich bei einer Late-Onset-Sepsis dann die Kolonisationsbefunde berücksichtigen, die im Vorfeld bei dem Kind erhoben wurden.
Ja, absolut. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Empfehlung der Krinko, dass die Kolonisationsergebnisse eben zu einer Verbesserung der Individualtherapie führen. Der zweite große Wunsch oder das Ziel dieser Screening-Maßnahme ist ja, dass man Keimausbreitungen schneller identifizieren kann. Aber das ist praktisch das eine erste Ziel, dass man kalkulierter antibiotisch therapieren kann. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich ganz häufig, vor allem im oralen Abstrich, Keime haben, die vor allem auch der gram-positiven Hautflora entsprechen und die häufig eben intrinsisch doch sehr, sehr resistent sind. Während gleichzeitig eben das Pathogenitätspotenzial dieser Keime relativ gering ist. Und da gibt es auch schöne Untersuchungen dazu, dass der Verbrauch von Reserveantibiotika, wie zum Beispiel Vancomycin, dass der zunächst mal angestiegen ist nach Empfehlung dieses Vorgehens. Und deswegen sei ich hier nochmal darauf hingewiesen, nicht jeder Staph-Epi oder jeder Staph-Capitis, der da nachgewiesen werden kann, muss zwingend in eine kalkulierte Antibiotikatherapie einberechnet werden, weil er eben ein relativ geringes Pathogenitätspotenzial hat.
Was ich auch gelernt habe von unseren Neonatologen, dass man weniger Angst hat, beispielsweise auch vor Vancomycin Aminoglykosiden. Also als Erwachsenenmediziner, ich wundere mich immer, dass es noch die Empfehlung für die Kunstklappenendokarditis gibt, wo da steht, die Kombination von Vancomycin plus Aminoglykosid als Standard für 2 Wochen. Ich kenne keinen erwachsenen Patienten im fortgeschrittenen Alter, der das irgendwie länger als 3 Tage toleriert hätte. Aber die kindliche Niere, die kann die Aminoglykoside deutlich besser ertragen. Aber wie muss ich damit dann Ototoxizität rechnen oder was ist das Risiko?
Ja, tatsächlich leider auch eine Frage, die nicht selten auch mal zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führt, wenn es eben wirklich dann zu einer Diagnose einer wie auch immer gearteten angeborenen Hörstörung kommt und Aminoglykoside im Spiel waren. Deswegen ist von der Seite her, aber ganz besonders eben, um erstmal gute Therapie zu machen, wichtig, dass man Medikamentenspiegel bestimmt. Auch sehr gute Untersuchungen, zum Beispiel aus der Schweiz, die eben zeigen, wenn man sich da an die Grenzen dieser Spiegel hält, dass dann das Risiko, dass sich eine Hörstörung entwickelt, relativ gering ist. Was deutlich weniger gut untersucht ist und tatsächlich macht mir das persönlich wahrscheinlich sogar mehr Bauchschmerzen als jetzt die Hörstörung, ist, was mit den Nierenfunktionen passiert. Und das gilt leider nicht nur für die genannten Antibiotika, sondern auch andere Medikamente, die eben in die Nephrogenese eingreifen, dass die ja bisher eben noch relativ großzügig verwendet werden von uns allen, von uns Neonatologen. Und vielleicht müssen wir da ein bisschen ein Augenmerk drauf haben, aber da kenne ich zumindest bisher keine guten Antworten drauf.
Also finde ich ganz spannend. Der Erwachsenenmediziner sieht ja sofort die Konsequenz mit dem Krea-Anstieg, ja, bei Vancomycin oder Aminoglykosiden. Das trifft den Neonatologen nicht, aber er kann halt mit verzögerten Schäden, muss er rechnen, bezüglich Innenohr und vielleicht auch bezüglich Niere.
Ganz genau. Das ist was ganz Prinzipielles, was in der Neonatologie immer mehr und mehr ankommt. Wir haben lange eben so therapiert, dass wir zunächst mal als primäres Outcome das Überleben des Patienten hatten und sind dann irgendwann dazu gekommen zu gucken, naja, wir brauchen irgendwelche sogenannten Langzeit-Outcomes und haben dann zum Beispiel den Bayley-Test gewählt. Und erst jetzt, nach und nach, kommt praktisch die Perspektive, dass wir wirklich auf ein längerfristiges Outcome in das Schulalter hinein, Jugendalter bis dann zum Erwachsenen gucken wollen und gucken müssen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass vor 40 Jahren die neonatologische Intensivmedizin zunächst mal wirklich damit gekämpft hat, dass Kinder überleben konnten und dass die technischen Voraussetzungen dafür erst geschaffen werden mussten. Und jetzt sind genau diese Kinder eben dann 40 Jahre alt und älter und man kann erst jetzt sehen, mit was für Langzeiterscheinungen dann zu rechnen ist und auch vielleicht zu kämpfen sind.
In dem Zusammenhang eine weitere Antibiotika-Klasse. Wir bemühen uns ja, Antibiotic Stewardship, vor allen Dingen die Carbapeneme zu sparen. Das ist ja eine weit verbreitete und ganz wichtige Strategie. Und jetzt haben wir das Problem, dass ESBL bei Neonaten, wo wir beim Erwachsenen vielleicht noch ein Fluorochinolon geben könnten, das bei den Neonaten wegen Knorpelwachstumsstörungen nicht gegeben werden sollte. Ist man tatsächlich immer gleich beim Carbapenem oder gibt es auch Situationen, wo man sagt, ich kann auch ein Fluorochinolon bei einem Neonaten geben?
Ist tatsächlich ja bis in die Klassifikation der Krinko hineingekommen, dass man speziell bei den Neonaten eben eine andere Resistenzklassengruppierung gemacht hat. Die Fluorchinolone kann man eben nicht verwenden und das ist auch was bisher nicht getan wird. Das geht nicht. Insofern sind wir dann häufig schon schnell eben bei den Carbapenemen und da ist wahrscheinlich das Entscheidendste, dass man da gutes Antibiotic Stewardship betreibt, indem man eben auch schnell wieder absetzt, wenn so ein Medikament nicht erforderlich ist. Das heißt, entweder ein Keimnachweis stattfindet oder das Kind sich eben so rasch wieder verbessert, klinisch, dass die Antibiotikatherapie beendet werden kann.
Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du gesagt hast. Also, dass das aus meiner Sicht, dass das auch immer eine Stellschraube, wo ich viel Verbrauch einsparen kann, ohne den Patienten zu gefährden, wenn ich die Therapiedauer verkürze. Ja, ne? Bleiben wir mal bei der empirischen antiinfektiven Therapie. Neonaten gelten ja auch in gewisser Weise als immunsupprimiert. Beim Erwachsenen würden wir dann vor allen Dingen auch an Opportunisten denken, also an Herpesvirusreaktivierungen, an Pilze. Muss ich das beim Neonaten auch berücksichtigen? CMV spielt ja, also die CMV-Erstinfektion findet ja auch oft auf der Neonatologie statt. Ist das etwas, was ich auch therapeutisch berücksichtigen muss oder diagnostisch?
Gott sei Dank sind wir da ein bisschen in einer anderen Situation, auch wenn man Neu- und insbesondere Frühgeborene als eben immunsupprimiert betrachtet, was ich auch prinzipiell richtig finde. Der Grund, woher diese Immunsuppression rührt, ist, hatten wir ja besprochen, und der ist eben ein ganz anderer als im Erwachsenenbereich. Pilzinfektionen, um mit denen anzufangen, sind Gott sei Dank relativ selten beim Neu- und Frühgeborenen und interessanterweise auch nicht so stark assoziiert mit einer Antibiotikatherapie wie beim Erwachsenen, sondern da spielen andere Faktoren eine deutlich größere Rolle und die kann man relativ wenig beeinflussen, wie wir jetzt auch gelernt haben. Es hängt vor allem vom Zentrum ab, in dem das Kind sich befindet, ob Pilzinfektionen da häufiger vorkommen oder weniger häufig. Also größere Untersuchungen aus den USA, aber auch aus England, die ganz schön aufgearbeitet haben, die Risikofaktoren, warum es zu Pilzinfektionen kommt bei Frühgeborenen und die als Hauptrisikofaktor tatsächlich den Ort des Zentrums herausgearbeitet haben. Und auch dort konnte man jetzt nicht sagen, das sind jetzt alte Kliniken versus neue Kliniken, die da irgendwie mehr oder weniger ein Risiko bilden. Und ich glaube, man muss das wirklich vor diesem Bild des Mikrobioms auf einer Intensivstation interpretieren, dass es da eben Konstellationen gibt, die eine Besiedlung durch Pilze einfach wahrscheinlicher machen oder eben unwahrscheinlicher.
Bei Pilzen muss ich dann vor allen Dingen an die Hefepilze denken, weil Schimmelpilze, pulmonale Schimmelpilzinfektionen werden wahrscheinlich ausgesprochen selten sein, oder?
Das stimmt. Es ist hauptsächlich eben Candidosen, ja, wobei auch Schimmelpilzinfektionen vorkommen können und die eben auch klassische Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel Bautätigkeit in der Nähe eines Krankenhauses, gerade jüngst eben Fälle gehabt, wo es dann zum Beispiel über die Klimaanlagen oder den Eintrag in die Bereiche, wo Inkubatoren sauber gemacht werden, dazu kommen kann, dass dieser Schimmelpilz dann an die Kinder ankommt.
Das haben wir in Jena jetzt auch gerade gesehen bei Bakterien. Also wenn man sequenziert, dann findet man ganz oft sozusagen den Inkubator als Quelle auch für eine Besiedlung. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel lernen und wahrscheinlich müssen wir auch die Aufbereitung der Inkubatoren wahrscheinlich entsprechend anpassen, um hier mehr Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten.
Ja, sehr, 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 sehr spannende Sache. Da sind wir also wieder bei der Wichtigkeit des umgebenden Mikrobioms des Kindes und dazu gehört natürlich vor allem auch das Mikrobiom im Inkubator. Aber wir müssen gucken, dass wir dieses Mikrobiom möglichst physiologisieren, das heißt möglichst viel Hautkontakt zur Mutter und eben Exposition zum Mikrobiom der Muttermilch.
Und wie sieht das aus mit den Viren? Muss ich Viren berücksichtigen? Virusinfektionen beim Neonaten? Also vielleicht auch Influenza haben wir in der Leitlinie nosokomiale Pneumonie explizit mit reingeschrieben, dass nach nosokomialer Influenza gesucht werden soll. Nosokomial SARS-CoV-2 haben wir auch kennengelernt während der Pandemie, kommt sehr häufig vor. Auch RSV, hier gibt es nosokomiale Infektionen, auch mit Ausbruchscharakter, die beschrieben sind. Wie sieht es auf der Neonatologie aus? Also zum einen die Herpesviren, spannend, und die klassischen respiratorischen Viren.
Ja, auf jeden Fall gefürchtet. Und wenn sie da sind, dann ist wirklich höchste Alarmstufe. Gott sei Dank sehr, sehr selten. Und bei dem häufigsten anzufangen, die CMV-Viren, Zytomegaly, wird ja entweder eben pränatal schon übertragen und dann haben wir tatsächlich es mit dem Problem der konatalen Zytomegalie zu tun. Ist aber nochmal ein spezielles Thema. Und dann eben die postnatale CMV-Infektion und das ist ja hauptsächlich über die Muttermilch übertragen. fast alle Schwangeren oder dann Stillenden, die CMV-positiv sind, und das sind je nach Region, also mindestens mal 50% aller Mütter, reaktivieren CMV in ihrer Muttermilch und können diese dann auf ihr Kind übertragen. Und da wissen wir, dass solche Infektionen insbesondere bei kleinen Frühgeborenen durchaus mal ein Problem werden kann. Und da wird ja seit vielen Jahren auch schon sehr stark darauf geachtet, dass diese Milchen dann behandelt werden mit unterschiedlichen Verfahren, vom Einfrieren, was wahrscheinlich weniger effizient ist, über verschiedene Pasteurisierungsverfahren. Das modernste wahrscheinlich die Ultrakurzzeitpasteurisierung. Und damit können wir das CMV relativ gut inaktivieren und eine Infektion des Frühgeborenen damit vermeiden.
Würdet ihr speziell bei dem Frühgeborenen, wenn die Mutter bekanntermaßen CMV seropositiv ist, würdet ihr da gezielt auch mit PCR screenen auf CMV-Infektionen beim Kind oder nur anlassbezogen?
Ja, also es gibt da tatsächlich ganz, ganz gute Leitlinien. Also wir Neonatologen, wir erwarten sehr mit Spannung eine jetzt hoffentlich bald rauskommende ABMF-Leitlinie zu genau diesem Thema. Das generelle Vorgehen in den meisten Neonatologien ist aber, dass zunächst mal bei den Schwangeren schon geguckt wird, wenn Frühgeburtsbestrebungen da sind, ob die CMV positiv sind oder nicht. Wenn das sowieso nicht schon vorliegt, das Ergebnis. Und dann würde man beim Neugeborenen einmal nachgucken. Das ist relativ einfach gemacht über eine Kultur und eine PCR-Diagnostik im Urin. Also gar nicht groß invasiv, sondern sehr, sehr einfach zu erhalten, das Material. Und dann anfangen, die Milch eben zu pasteurisieren, wenn die Mutter eben CMV-positiv ist. Das macht man in der Regel so bis zur 32. bis 34. Schwangerschaftswoche korrigiert. Und danach weiß man, dass die Immunlage des Kindes so weit ausgereift ist, dass das Kind dann auch mit der Übertragung durch die Muttermilch zurechtkommen kann.
Das muss nochmal kurz für mich zusammenfassen. Das heißt, also bis zur 32., 34. Woche würde man einen CMV-Nachweis im Urin behandeln bei einem Frühgeborenen. Aber wenn es dann die 32. bis 34. Woche einer normalen Schwangerschaft erreicht hätte, könnte man darauf verzichten oder die Therapie dann beenden?
Nee, das meinte ich anders. Also ein CMV-Nachweis im Urin würde ja eine Infektion des Kindes bedeuten. Das heißt, da müsste man tatsächlich unter Umständen therapeutisch vorgehen. Von der Geburt an bis zur 32. bzw. 34. Schwangerschaftswoche würde man die Muttermilch pasteurisieren, wenn man weiß, dass die Mama CMV-positiv ist, um eben die laktogene CMV-Infektion des Frühgeborenen primär zu verhindern.
Und was du vorhin auch schon betont hattest, dass das Stillen sozusagen und die Muttermilch auch ganz wichtig ist für ein gesundes Mikrobiom. Also man würde das, was man früher ja manchmal getan hat, dann irgendwie auf Ersatzmuttermilch etc. oder künstliche Muttermilch, das ist mittlerweile vollkommen obsolet. Da würde man immer versuchen, natürliche Muttermilch von der eigenen Mutter, oder gibt es auch die Möglichkeit, von anderen Müttern, die vielleicht CMV-negativ sind, die Muttermilch zu nutzen?
Ja, das ist total im Trend. Also klar ist, die Muttermilch ist tatsächlich die beste Ernährung, sowohl fürs Neu- als auch für das Frühgeborene. Und ich sage häufig, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes personalisierte Medizin fürs Kind. Also die Mutter als Person, die eben auch die Milch spenden kann, weil man eben da davon ausgehen kann, dass bis in das Mikrobiom hinein, aber auch zum Beispiel die Immunstoffe, insbesondere auch Immunzellen, die über die Muttermilch übertragen werden, natürlich perfekt auf das eigene Neugeborene abgestimmt sind. Ganz hoch im Kurs, wenn das nicht ausreicht oder überhaupt nicht zur Verfügung steht, ist Spenderinnenmilch. Und auch da sind natürlich dann all die wichtigen Stoffe prinzipiell enthalten, die das neue Frühgeborene eben braucht, der Darm auch braucht, um sich gut zu entwickeln und eben ein auch gutes Mikrobiom dann aufzubauen. Und da gibt es wenige, aber ganz interessante Daten, die zeigen, dass es tatsächlich einen kleinen Unterschied gibt, wenn man Spenderinnenmilch gibt versus die eigene Muttermilch. Aber der Vorteil gegenüber einer Formulanahrung ist praktisch immer noch sehr, sehr groß. Und deswegen wäre praktisch die zweitbeste und eben sehr, sehr gute Alternative zur Muttermilch dann die Spenderinnenmilch.
Wir hatten auch jetzt mal ein Forschungsprojekt mit Kollegen aus Polen. Da haben wir uns die humanen Oligosaccharide in der Muttermilch angesehen. Und da hatte man immer untersucht, ob das Einfluss auf die gramnegative Flora hat, weil das lag ja irgendwie nahe, dass das Darmmikrobiom durch die Muttermilch mit geformt wird. Da haben wir gar nicht so viele Effekte gesehen. Und dann kamen wir auf die Idee, was ist der häufigste Killer sozusagen außerhalb der modernen Welt für junge Kinder? Das sind die Pneumokokken, die ein rein humanpathogener Erreger sind. Und Tatsache war es dann so, dass diese humanen Oligosaccharide eine enorme Antipneumokokkenwirksamkeit hatten. Also riesengroße Hemmhöfe haben wir jetzt gerade erst zusammengestellt. Da wollen wir mal weiter vorgehen. Aber das unterstreicht natürlich, was du gerade gesagt hast, dass die Muttermilch für das Kind ganz wesentlich ist, sowohl fürs Mikrobiom als wahrscheinlich auch für die Formung des Immunsystems.
Toll, toll. Also die Daten würde ich gerne sehen. Das ist ja auch ein spannender Inhaltsstoff, humane Milcholigosaccharide. Ja, da werden wir bestimmt noch mehr von hören.
Das mache ich. Wir stellen das auch, gerade eben erschienen, wir stellen das auch sozusagen in unsere Shownotes. Jetzt hatten wir gesprochen über die Einteilung in Early und Late Onset. Wir hatten über die Bedeutung von Bakterien gesprochen, Pilze eher seltener, wenn dann vor allen Dingen Hefen. Respiratorische Viren können ein großes Problem sein, versucht man zu vermeiden. Und von den Herpesviren vor allen Dingen CMV. Und das trifft die sehr Frühgeborenen stärker als sozusagen die beim Termin geboren sind. Ein weiterer Punkt für die Sepsis-Diagnostik ist ja auch immer die Fokussuche. Da spielt beim Erwachsenen die Bildgebung eine ganz große Rolle. Wie sieht das bei euch aus? Welche Bildgebung sozusagen ist der Standard für die optimale Fokussuche?
Ja, Fokussuche. Also tatsächlich ist der Begriff Sepsis beim Neugeborenen deswegen eben so spannend und findet man eben so häufig dann auch in den Diagnosen, weil das Immunsystem des Neugeborenen die Infektion tatsächlich sehr, sehr schlecht in einem Kompartiment halten kann. Und deswegen ist es zwar wichtig, dass man einen Fokus erkennt, und der ist häufig bei der Early-Onset-Sepsis eher pulmonal zu finden, bei der Late-Onset-Sepsis noch schwieriger zu finden, manchmal eben in den ableitenden Harnwegen. Manchmal sind auch die Meningen dann betroffen. Ob das der Fokus ist, einmal dahingestellt, wahrscheinlich ja nicht. Aber spielt da gar keine so ganz große Rolle. Natürlich würde man oder machen wir, wenn ein Sepsis-Workup ansteht, ein Röntgenbild von der Lunge. Wir gucken uns natürlich die Organe des Oberbaus an, die ableitenden Harnwege kommen dazu und ganz wichtig auch der Darm. Denn wir hatten es vorhin schon von der nekrotisierenden Enterokolitis, von der NEC. Auch da muss man praktisch zumindest ein Auge drauf gehabt haben, wenn man ein schwerkrankes Kind hat, ob sich eine NEC und eine Sepsis nicht miteinander abspielen und dann den Darm einmal angeguckt haben.
Wie schaut ihr den Darm an, um eine NEC zu bestätigen oder auszuschließen?
Die klassische Diagnostik ist immer noch radiologisch. Da wird also eine Abdomenübersicht gemacht und man schaut erstmal auf frühe Zeichen einer NEC. Das sind kleine, feine Gasblasen in den Darmwänden. Bisschen moderner geht das jetzt auch mit einer guten Ultraschalldiagnostik, wo man zum einen diese Bläschen, die letzten Endes eine intestinale Schrankenstörung darstellen, also das Gas, was eigentlich intraluminal entsteht durch Bakterien, dann in die Mucosa und Submucosa eingedrungen ist, das sammelt sich dann in der Pfortader, im Pfortaderblut, und kann man dort dann sonografisch sehr, sehr gut diagnostizieren, extrem sensitiv. Gar nicht nur spezifisch übrigens für eine NEC, sondern kann auch bei einer CMV-Infektion, die dann subklinisch vielleicht sogar abläuft, man merkt das beim Kind gar nicht, dazu führen, dass transient eine Schrankenstörung entsteht und man dann Gasbläschen in der Pfortader sieht. Und die kann man aber auch dann über ein gutes Ultraschallgerät in der Darmwand entdecken. Und die Spätstadien wären dann, dass die Darmwand so weit angegriffen ist, dass es eine Permeabilitätsstörung für Flüssigkeit gibt und auch für Luft dann in den Bauchraum gibt, wo man dann Luftsicheln oberhalb der Leber sieht oder wenn das Kind auf dem Rücken liegt, um den Nabel herum. Das sind die klassischen Zeichen einer NEC.
Also ich sehe schon, wir könnten eigentlich noch die Dauer unseres Podcasts einfach verdoppeln. Es gibt so viele Aspekte, die sich da zwischen Neonaten und Erwachsenen unterscheiden. Und das ist ja auch immer spannend, die pathophysiologischen Hintergründe, die sich ja auch aus der Evolution häufig ableiten, zu verstehen. Aber wir sind limitiert in unserer Zeit. Deswegen würde ich dich bitten, habe ich irgendwas Wesentliches vergessen, was aus deiner Sicht wichtig ist, was wir erwähnen müssen. Und dann vielleicht nochmal zusammengefasst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, 3 wichtige Botschaften. Was sollte man tun? Was sollte man unbedingt vermeiden?
Ja, also ich freue mich riesig über das Gespräch. Ein ganz wichtiger Punkt wäre vielleicht noch, dass man die Dauer der Antibiotikatherapie sehr, sehr rational begründen sollte und eben entsprechend auch verkürzen sollte. Und ein Begriff, der, glaube ich, wichtig ist, ist die CRP-gesteuerte Antibiotikatherapie, wo es mittlerweile ganz gute Daten gibt, übrigens zum PCT auch, zum Procalcitonin, die zeigen, dass wenn ein CRP unter 10 Milligramm pro Liter oder 1 Milligramm pro Deziliter ist und es dem Kind also gut geht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu einem Rückfall kommt, wenn man die Antibiotikatherapie zu diesem Zeitpunkt beendet, extrem gering ist. Ganz platt mit den Zahlen gesprochen, im Schnitt kann man also eine leicht verlaufende neugeborene Sepsis dann mit ungefähr 3 bis 4 Tagen Therapiedauer effizient therapieren und länger ist nicht notwendig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ein letzter Punkt zum CRP noch, das betrifft praktisch die Anfangsphase einer Antibiotikatherapie, wenn man das Gefühl hat, das Kind ist krank, auch wenn es also klinisch krank. Das CRP ist vielleicht noch negativ, das wissen wir alle, dass das nachhinkt in der Klinik. Sollte man im Zweifelsfall mit einer Antibiotikatherapie beginnen. Und zwar auch dann, wenn das CRP noch negativ ist. Wenn man nach 24 Stunden nochmal ein CRP macht und das weiterhin negativ ist, ist die Ausschlusswahrscheinlichkeit, dass es sich um eine bakterielle Infektion handelt und das Kind eben von Antibiotika profitiert, ist die extrem hoch. Also ein sogenannter negativ prädiktiver Wert von ungefähr 97% macht dann, glaube ich, einen guten Grund, warum man dann auch zu einem ganz frühen Zeitpunkt Antibiotika schon beenden sollte.
Das sind, glaube ich, nochmal wichtige Botschaften auch. Also man kann sozusagen auf die Inflammationsparameter beim Kind genau wie beim Erwachsenen schauen. Und ihr Neonatologen seid ja viel mehr darauf angewiesen, sozusagen vom klinischen Eindruck her zu therapieren. Das habe ich heute auch mitgenommen. Aber die Grenzwerte sozusagen sind ähnlich oder sind die gleichen wie beim Erwachsenen. Das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft. Ja, vielen Dank. Das war für mich hochspannend. Also ich habe heute wirklich sehr viel gelernt. Und sonst sage ich immer, wir haben das Thema ganz erschöpfend behandelt. Da bin ich mir heute gar nicht so sicher, weil das einfach so viele Aspekte sind. Aber ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge gerade für auch erwachsene Infektiologen, die vielleicht auf der Neonatologie Antibiotic Stewardship machen. Die wesentlichen Dinge haben wir definitiv ausführlich diskutiert mit vielen praktischen Tipps. Und wir haben auch über viele Studien gesprochen. Die würden wir wieder in die Shownotes stellen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Lieber Christian, vielen Dank für diese hochspannende Diskussion und die guten Hinweise. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie bekommen auch wieder CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.